Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Karl Leisner und seine Beziehung zur Kirche, das ist heute unser Thema mit Spiritual Hans-Karl Seeger, dem Altpräsidenten des internationalen Karl-Leisner-Kreises. Karl Leisner hat 1915 bis 1945 gelebt. Er ist im KZ Dachau zum Priester geweiht worden und starb an den Folgen seiner KZ-Haft im Alter von 30 Jahren. 1996 wurde er von Johannes Paul II. In Berlin selig gesprochen. Der internationale Karl-Leisner-Kreis feiert 2014 und 2015 einige Jubiläen. Vor 70 Jahren die Priesterweihe und Primiz von Karl Leisner am KZ in Dachau und 2015 dann seinen 100. Geburtstag. In einer Reihe befassen wir uns dieses Jahr mit ihm einmal ausführlicher. Diesmal geht es um die Beziehung Karl Leisners zur Kirche. Heute ist es schon fast üblich geworden, über die Kirche zu schimpfen und sie zu kritisieren, nicht nur außerhalb, sondern oft auch innerhalb der Kirche. Skandale und Missbräuche gießen dazu noch Öl ins Feuer und geben öffentliches Ärgernis. Heute sehen wir einmal aus einer anderen Blickrichtung auf die Kirche, und zwar aus der Zeit und aus der Sicht vom seligen Karl Leisner. Dazu ist bei uns Spiritual Hans-Karl Seeger zu Gast, der Altpräsident des internationalen Karl-Leisner-Kreises. Er kennt sich wie kaum ein anderer aus mit dem Leben des Seligen. Er war in den Seligsprechungsprozess eingebunden und arbeitet auch an einer neuen Lebenschronik von rund 4.400 Seiten mit den Tagebüchern und Briefen von Karl Leisner, die dort auch mit erfasst sind. Grüß Gott, Herr Spiritual Seeger.
Grüß Gott, Frau Mockbuhl.
Was kann man sich denn unter dem internationalen Karl-Leisner-Kreis vorstellen?
Dieser internationale Karl-Leisner-Kreis ist das Ergebnis einer Entwicklung. Es begann in Kleve damit, der Märtyrer des Nationalsozialismus zu gedenken, und ein Kreis Freunde dieser Märtyrer wurde gegründet. Und dann dividierten sich so einige daraus und machten einen eigenen Freundeskreis daraus. Und das wurde dann zur Institution mit eingetragenem Verein 1945 in Kleve, sodass wir also auch gemeinnützig sind und Spenden annehmen können, um die Dinge zu unterstützen, für die wir da sein wollen.
Was sind die Dinge denn, für die Sie da sein wollen? Was sind die Ziele des Vereins?
Dass wir Erhaltung des Andenkens Karl Leisner betreiben wollen und wachhalten wollen für die heutige Zeit, was das bedeutet, Widerstand zu leisten auch. Wir haben heute keinen Nationalsozialismus bei uns, aber Widerstand müsste auch in vielen anderen Dingen geleistet werden. Ich denke mal, dass meine Generation meinen Eltern und Großeltern Vorwurf macht, warum habt ihr zu Hitler so viel Ja gesagt? Und die nachfolgende Generation wird unsere Generation vorwerfen, warum habt ihr die Erde unbewohnbar gemacht? Man kann am Leben von Karl Leisner sehen, was das bedeutet, Widerstand zu leisten, nicht einfach Mitläufer zu sein. Hinzu kommt dann natürlich noch der Aspekt des christlichen Glaubens, der auch vor Karl Leisner ja sehr stark zum Ausdruck kommt, dass er Priester werden wollte in seiner Kirche. Europa ist ganz stark im Blick, war erstaunlicherweise auch schon bei Karl Leisner, als man noch gar nicht von Europa sprach. Völkerverständigung unter den Völkern ist ja heute auch ein sehr wichtiges Anliegen. Und die Verehrung Karl Leisners soll natürlich auch gefördert werden. Selig gesprochen ist er, wie Sie auch schon erwähnt haben. Es war auch schon mal ein Heiligprozess angestoßen worden, aber das Wunder hat nicht gehalten sozusagen. Also der Krebs ist vor Ende von 5 Jahren wieder aufgebrochen. Und wir beten darum, dass nochmal irgendwo jemand bezeugt, dass er auf die Fürsprache Karl Leisners geheilt worden ist.
Also praktisch wäre der ganze Prozess schon abgeschlossen und bereit für die Heiligsprechung. Es fehlt nur das Wunder, das zur Bestätigung anerkannt sein muss?
Also eröffnet ist ja ganz feierlich und es ist auch schon angefangen, die Zeugen zu sammeln. Aber dann stellte sich heraus, dass dieser Krebs deuten und das reicht dann für einen Wunderprozess.
Mhm. Heute geht es um Karl Leisner und seine Beziehung zur Kirche. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, früher sprach man vom Sentire cum Ecclesia, das ist Latein und heißt zu Deutsch mit der Kirche fühlen. Gemeint ist aktive, innere, auch vom Gefühl getragene Solidarisierung mit der Kirche, Gespür für das, was die Kirche braucht. Heute heißt das, wir sind Kirche. Ich habe den Eindruck, früher war das so ein bisschen Kirche gegenüber und heute, wir sind Kirche. Und während wir heute vom Schwinden der Volkskirche sprechen, wäre solches Geleisner noch nicht in den Sinn gekommen. Mir allerdings in meiner Jugend und meinen ersten Kaplansjahren auch nicht. Was wohl im Unterschied zu vielen anderen bei Karl Leisner in seiner Zeit stark ausgeprägt war, war die Offenheit für andere Konfessionen, vor allem für die Protestanten. Zum Thema Ökumene wird ja noch eine eigene Sendung in dieser Reihe erfolgen. Karl Leisner selbst hat 7 Jahre neben einem evangelischen Schüler gesessen, den ich noch kennenlernen durfte, der ursprünglich auch erst evangelische Theologie studiert hat, aber dann auf Gehorsam seinem Vater gegenüber das Studium wechselte, als Dr. Reapol den Betrieb der Eltern übernahm. Man kann schon sagen, dass Karl Leisner noch in einem katholischen Milieu gelebt hat. Wir sprechen heute von Milieustudien und da gibt es alle möglichen Variationen. In diesem Milieu wuchs dann auch sein Widerstand gegen Nationalsozialismus. Als Geistliche und Laien in Adolf Hitler noch den Heilsbringer sahen. Ganz erstaunlich, was er auch schon 1933 zu Hitler sagt und dem nicht traut. Letztlich kam er dafür auch ins KZ. Karl Leisner hatte noch nicht nötig, eine Unterscheidung anzuwenden, die ich für mich anwende, nämlich die von Inhalt und Form. Für mich ist dieser Zusammenhang von Inhalt und Form sehr wichtig. In meiner Zeit im Borromeum gab es so eine Redewendung, nicht überall, wo Direktor draufsteht, ist auch Direktor drin. Da ist wohl nicht nur gemeint, dass er möglicherweise nicht in der Wohnung ist, an dessen Türschild Direktor steht, sondern ob dieser Direktor auch wirklich ein Direktor ist. Jeder Inhalt schafft sich seine Form, und eine Form füllt sich mit Inhalt. Inhalt ohne Form verläuft und zerläuft und Form ohne Inhalt ist leer und hohl. Aber das Gesetz des Lebens führt dazu, dass die Form im Laufe der Zeit verhärtet. Sehr ausdrucksstark formuliert das Heilige Buch des Ostens, Tao Te Ching von Lao Tse, wo es im 76. Abschnitt heißt, der Mensch, wenn er ins Leben tritt, ist weich und schwach. Und wenn er stirbt, ist er hart und stark. Die Pflanzen, wenn sie ins Leben treten, sind weich und zart. Und wenn sie sterben, sind sie dürr und starr. Darum sind die harten und starken Gesellen des Todes, die weichen und schwachen Gesellen des Lebens. Jesus drückt das etwas anders aus im Evangelium von Matthäus. Er spricht vom neuen Wein in den alten Schläuchen. Das kann nicht gut gehen. Unser Bundestagspräsident Norbert Lammert, ein bekennender Katholik, erklärte einmal, mein Hauptproblem mit meiner Kirche ist, dass sie an der Aufrechterhaltung des eigentlichen Geschäftsmodells mehr interessiert zu sein scheint, als an der Vermittlung von Glaubensinhalten. Hier klingt also auch der Begriff Inhalt auf. Wenn eine Form verhärtet und erhärtet, führt das zum Fundamentalismus. Besser wäre eine Reformation. Viele Orden haben das zum Beispiel in ihrer Geschichte gezeigt. Es gab Reformklöster und vieles andere. Es musste immer mal wieder etwas erneuert werden. Die Kirche ist eine Form, die einen kostbaren Inhalt birgt. Und man müsste einfach versuchen, diese Kirche auch in den Blick zu bekommen in Bezug auf da verändert werden müsste. Die großen Reformer zeigen, dass es möglich ist, einerseits die Kirche massiv zu kritisieren und sich ihr gleichzeitig aus tiefstem Herzen verbunden zu fühlen. Das muss kein Gegensatz sein. Ja, sich sogar leidenschaftlich für deren Erneuerung einsetzen. Es geht um die Kirche als Form. In welchem Inhalt aber geht es, in welchem Zusammenhang geht es mit dem Inhalt der Kirche? In meinem Leben gibt es einen ganz wichtigen Inhalt, den Bezug zur Transzendenz. Eine Wirklichkeit, die uns erfahrbar nicht ist, sondern die unsere erfahrbare Wirklichkeit überschreitet, die sich mit Raum und Zeit nicht beschreiben lässt. Wir nennen diese Wirklichkeit Gott, aber sie existiert weder räumlich noch zeitlich, sondern außerhalb von Raum und Zeit und daher für uns nicht vorstellbar. Wir sprechen von einer Ewigkeit, die aber nicht unendliche Zeit ist. Sie dauert nicht. Sie ist höchstens im Kairos, ein griechisches Wort für einen glücklichen, gefüllten Augenblick, erfahrbar, wenn wir um uns herum Raum und Zeit vergessen. Ich habe sowas erlebt im Zen, in der Meditation, wenn man nicht weiß, wo man ist und nicht weiß, wie lange man schon sitzt. Man braucht dann einen Wecker, um daraus geweckt zu werden. Und wenn das nur ganz wenige Minuten sind, kann man da einen ganzen Tag von leben. Ewigkeit mit dem Aspekt zu sehen, nie ein Ende zu haben, kann sehr bedrückend sein. Aber denken wir auch an Zeit, die mal zu Ende sein muss. Ende ist nicht immer nur schrecklich, es kann auch sein, dass man es nicht wünscht. Aber dann hat man schon Kontakt mit der Ewigkeit. Es geht um eine Ewigkeit, die für uns nicht erst kommt, sondern uns hier und jetzt schon umgibt. Früher wurden wir auf die Ewigkeit vertröstet. Heute wollen wir das Paradies auf dieser Erde. Theologisch sprechen wir vom Reich Gottes, das aber einen zukünftigen Aspekt hat. Wir beten jedem Vater unser, dein Reich komme. Aber auch einen gegenwärtigen, denn Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ohne eine Reform verhärtet die Kirche, die Form der Kirche und der Inhalt, die Transzendenz, also Gott, verdunstet. Der Verlust der Transzendenz hat zur Folge, dass man schon hier alles auskosten muss. Im Mittelalter hatten die Menschen noch eine Vorstellung vom Paradies und dessen Verwirklichung erwarten sie aber nicht heute schon, sondern das kommt erst. Aber bei uns ist es heute so, dass wir bereits im Laufe unseres Lebens das verkosten wollen. Und die Menschen glauben, sich von der Religion emanzipieren zu haben, stecken aber in ihre diesseitige Glückssuche alles hinein, was früher von den Religionen erwartet wurde. Überprüfen Sie mal die Werbung, wie viel da von diesem ewigen Glück versprochen ist, wenn Sie den Gegenstand kaufen und anwenden. Schon die bloße Annahme einer Transzendenz öffnet den Horizont und macht das Leben dadurch etwas reicher. Aber viele leben ein Diesseits ohne Jenseits und dieses Diesseits ist ins Unendliche geweitet ohne ein Jenseits und die Folgen davon sind grenzenloses Wachstum. Es muss immer mehr werden, es muss immer mehr werden und das kann nicht gut gehen. Manche von Ihnen der älteren Generation kennen sicherlich noch den veruntreuten Himmel von Franz Werfel, sei es als Buch oder sei es als Film. Wir könnten heute vom verlorenen Himmel sprechen. Die Ausrichtung des Lebens auf Gott aber befreit, setzt sich in die Ewigkeit hinein. Wenn wir in die Umgebung gucken, dann stellen wir fest, dass auf verschiedensten spirituellen Wegen die Menschen etwas suchen, aber an der Kirche vorbei. Und sie suchen aber nach Erfahrungen, letztlich nach einem Gehaltensein, nach einem sie in einer letzten Tiefe ohne Bedingungen tragenden Grund. Religion ist ja eine Rückbindung an etwas Absolutes. Das lateinische Wort religare, von dem das Wort Religion kommt, bedeutet an, fest und zurückbinden. Die Religionen haben schon immer die Aufgabe, in je eigener Weise eine Antwort auf die größte Angst der Menschen überhaupt zu geben, der Angst vor dem Tod, vor dem, was danach ist oder auch nicht mehr ist. Sie wollen nicht einfach nur verscharrt werden. Zum Kern des Religiösen gehört die Transzendierung des Alltags. Die Begrenztheit des Daseins lässt ahnen, das kann doch nicht alles sein. Vielleicht erinnern Sie sich an die Worte von Wolf Biermann, der so formuliert, das soll nun alles gewesen sein, da muss doch noch irgendwas kommen. Da muss doch noch Leben ins Leben. Wir haben der uns umgebenden Wirklichkeit den Begriff einer Person gegeben. Es muss eine überragende Intelligenz am Werk sein, was wir an allen Geschöpfen am gesamten Kosmos erkennen können. Der Kosmos dehnt sich immer noch aus, aber wohin und wie lange? Die Evolution auf unserem Planet geht weiter. Und wer gibt uns darauf eine Antwort? Und wir wollen nach ein paar Takten Musik schauen, wie Karl Leisner sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat und wie er sie gelebt hat.
Heute geht es hier bei Radio Horeb und Radio Maria um den seligen Karl Leisner und seine Beziehung zur Kirche. Spiritual Hans-Karl Seeger, der Altpräsident des internationalen Karl-Leisner-Kreises aus Billerbeck, ist bei uns zu Gast. Es geht weiter im Vortrag.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in der Kirche, in der die Älteren von uns, Karl Leisner und auch ich, groß geworden sind, galt das Wort des großen Religionsphilosophen Romano Guardini: Die Kirche erwacht in den Seelen. Ich meine, das hätte er 1922 geschrieben. Karl Leisner zitiert dieses Wort in seinen Tagebüchern. Und uns erquickten damals die Hymnen an die Kirche von Gertrud von Defoe. Mich hat es besonders angerührt in dem Kapitel Heiligkeit der Kirche, wenn es da zum Beispiel heißt, was die Kirche dann von sich sagt: Ich bin die Straße all ihrer Straßen, auf mir ziehen die Jahrtausende zu Gott. Deine Diener tragen Gewänder, die nicht alt werden, und deine Sprache ist für das Erz der Glocken. Karl Leisner schreibt 1933 in sein Tagebuch: Aus Gertrud von Defoe Hymnen an die Kirche, die ergreifende von der Majestät der Kirche gelesen. Einen Vorgeschmack habe ich Ihnen gerade genannt. Gertrud von Defoe hat auch noch Hymnen an Deutschland geschrieben, und das bekam Karl Leisner 1936 von der Familie Rubi in Freiburg geschenkt, wo er als Student gelebt hat, bei seinen Außen- oder Freisemestern in Freiburg. Am 7. April 1938 in der Osternacht schreibt Herr Karl Leisner in sein Tagebuch: Herr, lehr mich sterben, dass ich für dich leben kann. Führ mich, wohin du willst. Das Kreuz gibt mir die Leidenskrone. Und in Klammern fügt er hinzu, von der Gertrud von Defoe in ihrer Osterhymne singt. Ich will ein paar Verse auch davon zitieren. Ostern. Ich höre eine Stimme aus der Nacht, die war groß wie der Atem der Welt und rief: Wer will die Krone des Heilands tragen? Und meine Liebe sprach: Herr, ich will sie tragen. Und ich trug die Krone in meinen Händen und mein Blut floss an den schwarzen Dornen nieder über meine Finger. Aber die Stimme rief zum anderen Mal: Du musst die Krone auf den Haupt tragen. Und meine Liebe antwortete: Ja, ich will sie tragen. Und ich hob die Krone auf meine Stirn, da brach ein Licht in ihr auf, das war weiß wie das Wasser in den Bergen. Karl Leisner ahnt nicht, dass er sowas im KZ buchstäblich erlebt, wo am Karfreitag ein Jude einem Priester eine aus Stacheldraht gefertigte Krone auf den Kopf drücken musste. Ich habe den Eindruck, dass damals, zur Zeit Karl Leisners, Form und Inhalt bei der Kirche noch eins waren. Die Unterscheidung konnte man gar nicht treffen. Damals waren ja nicht-christliche Religionen in unseren Breiten nur in der Gestalt des Judentums vertreten. Wir hörten das Wort von Bundespräsident Wolf: Der Islam gehört zu Deutschland. Bei all den Nachrichten, die wir heute hören, müssen wir genauso sagen: Das Christentum gehört zum Osten. wenn wir hören, dass durch die islamische Front ganze christliche Städten rücksichtslos ausgerottet werden und die Menschen vertrieben werden. Die Glocke ist nebenbei ein Symbol der Einheit der Christen. Mit ihrem Rhythmus gab sie früher die Zeit zum Gebet, zur Arbeit und zur Muße vor. Vor allen Dingen, als es noch keine Uhren gab. Sie gab dem Leben geistlich wie weltlich eine sinngemäße Struktur. Heute, so kann ich hören, ist er wieder stimmungsvoller Brauch und sogar lästiger Lärm. Wie viele beschweren sich, wenn sonntags morgens hier bei uns die Glocken schlagen, wo wir sonntags morgens um 7 Uhr eine heilige Messe haben. Einheit und Form, Einheit von Inhalt und Form, ein Ausdruck ist, ein Zitat gibt aus dem Vatikanischen Konzil, aus dem ersten, nicht aus dem zweiten, von 1870. Kann man heute kaum noch so hören. Ich zitiere, ist doch schon die Kirche an sich, ob der wunderbaren Art ihrer Ausbreitung, ihrer außerordentlichen Heiligkeit und unerschöpflichen Fruchtbarkeit an allem Guten, ob ihrer allumfassenden Einheit und ihrer unüberwindlichen Fortdauer ein mächtiger, stets wirksamer Beweisgrund für ihre Glaubwürdigkeit, ein unwiderlegliches Zeugnis für ihre göttliche Sendung. So steht die Kirche wie ein ragendes Zeichen unter den Völkern. Als solches ruft sie alle, die noch nicht gläubig sind, zu sich. Ihren Kindern aber gibt sie die Gewissheit, dass der Glaube, zu dem sie sich bekennen, auf unerschütterlicher Grundlage ruht. Das ist lange her. Inzwischen leben wir in einer religiös pluralen Gesellschaft. Für mich kann es nur einen Gott geben, der sich den Menschen offenbart. Aber wie schwer ist es, die offenbarte, transzendente Wirklichkeit in Begriffe aus Raum und Zeit, in der wir leben, zu übersetzen? Mir hilft da ein Gleichnis vom Elefanten, den Blinde kennenlernen und davon berichten. Den Blinden aus ihrem Haus, die nicht fähig sind, in diesen Zirkus zu gehen. Eine Geschichte erzählt, dass 6 blinde Männer gebeten wurden, zu bestimmen, wie ein Elefant aussieht, indem sie jeder für sich einen anderen Körperteil des Tieres untersuchten. Der Blinde, der das Bein befühlt, sagt, dass ein Elefant wie eine Säule sei. Der, der den Schwanz befühlt, dass ein Elefant sich wie ein Seil anfühle. Der, der den Rüssel befühlt, dass ein Elefant Ähnliches wie ein Ast habe. Der, der das Ohr befühlt, dass ein Elefant wie ein Handfächer sein müsse. Der, der den Bauch befühlt, dass ein Elefant sich wie eine Wand darstelle. Der, der den Stoßzahn befühlt, dass ein Elefant wie eine wilde, solide Röhre sein müsse. Und ein Weiser erklärt ihnen, ihr habt alle recht. Der Grund, warum ein jeder von euch es anders erklärt, ist der, dass ein jeder von euch einen anderen Körperteil des Elefanten berührt hat. Denn in Wahrheit hat ein Elefant alle die Eigenschaften, die ihr erwähnt habt. So ist es auch bei uns von Gott. Zu jeder Zeit ist er etwas anders da. An Jesus Christus ist es besonders deutlich. Eine Zeit lang gab es ja keine Kreuze mit dem leidenden Christus, sondern mit dem Christkönig, der Gottessohn. Heute wird er die menschliche Seite betont. Es ist aber beides in ihm. Jetzt Zitate von Karl Leisner, wo deutlich wird, wie seine Beziehung zur Kirche war und wie er sie gelebt hat. Am Fest Maria Lichtmess am 2. Februar 1935 schreibt er, Christus ist uns durch das Leben der Gnade, Erlöser, Lebensspender, Kraftspeise, Lichtbringer. Und dieses Leben zu leben, sind wir berufen, gestellt in die heilige Gemeinschaft des unter uns fortlebenden Christus, die Kirche. Und daran lieben wir unsere Kirche so und darum unsere Priester und Bischöfe, weil sie uns Vermittler des göttlichen Lichtes und Lebens sind, dazu von Gott bestellt und berufen sind. Und darum lieben wir jeden Mitbruder, jeden Mitmenschen, weil er entweder mit uns in dieser heiligen Lebensgemeinschaft der Gnade steht oder doch darin stehen soll. Licht und Leben selbst zu besitzen in Fülle, das ist unserer Jugendgemeinschaft der katholischen Jungmänner letzter Sinn. Wie Christus, unser König und Führer, es uns so herrlich sagt, ich bin gekommen, damit sie, das heißt alle Menschen, fügt Kalaisner hinzu, das Leben haben und in Fülle haben. Der heilige Paulus schreibt an die Epheser Christen darüber, einst war dir Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Was aber vom Licht erhellt wird, ist Licht. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen, dankt dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Weitertragen sollen wir Jungführer, aber auch schon jeder Jungmann, Junge und Jungschärler, diese Fackel des Lichtes, diesen Urquell des Lebens. Deshalb durchdrungen vom ewigen Licht und Leben wollen wir brennen, schaffen, leben für ein frohes Jugendreich der Gotteskinder vor Licht und Leben in unserem deutschen Volk, das nach Licht und Leben schreit und giert und in seinem Lebens- und Lichtdurst falsche Propheten und Dunkelmänner nachrennt. Dunkelmänner kommt von einem Buchtitel von Alfred Rosenberg, nachdem er den Mythos des 20. Jahrhunderts geschrieben hatte, auch noch an die Dunkelmänner seiner Zeit schreibt, eine Antwort auf die Angriffe zu diesem Mythos des 20. Jahrhunderts. Das war so ein bisschen das Evangelium neben Mein Kampf im Nationalsozialismus. Also falschen Propheten und Dunkelmännern nachrennt, weil wir vielleicht, wir Christen, ich meine besonders auch die Generation vor uns, allzu wenig lichtdurchdrungene, lebensnahe, wirkliche Christusjünger sind. Deshalb ergreift die Fackel, fasst das Leben und stürmt in stillen und lauten, in kleinen und großen Stunden, schafft, wirkt, strahlt das ganze deutsche Kerls und junge Christen vor lauter Licht und Leben. Heute Abend war der Kreis Junge Kirche. Sie können sich vorstellen, wenn Kalaisner sowas auch in den Gruppenstunden diesen Jungen, die da vor ihm saßen, sagte, dass sie begeistert waren. Ich habe gehört, dass er in Frieden einmal geredet hat und wie ein Fußballstar auf den Schultern der Jungen in den Saal getragen wurden und ein paar Hitlerjungen am Rand so verschämt darauf guckten, weil sie da nicht gegen ankamen. Am 19. Mai 1935 schreibt Kalaisner, um 13 Uhr CT, cum tempore, das ist die Sprache der Studenten, das heißt eine Viertelstunde danach, traf ich mich mit meinem lieben Schulkameraden Willi Michels, Rindern, zu fröhlichem Maigang durch das Regenwetter. Ernste Probleme der Zeit, und doch immer dieselben, besprach ich mit ihm. Hartes und Wahres über Kirche und Christentum musste ich von ihm hören. Verkalkung, Verneinung des natürlich triebhaften Lebens, Kulturfeindlichkeit, Prüderie, Engstirnigkeit und das alles in ernstesten Triefe. Es gibt nur eins, die junge Kirche an die Front. Und siegen wird der Geist, der alles Verstehende, alles Überbrückende, herrliche Liebe. Laien an die Front, ganz lebensmäßig ergriffene Menschen. Omnia omnibus, allen alles heißt das, in der Tiefe unendlicher Liebesergriffenheit zu Christus. Was da an Prophetie drinsteckt in diesem Text, hat Kalaisner selbst damals nicht geahnt. Laien an die Front. Keine Klerikalisierung und Verkalkung und alles das wurde den Alten zugeschrieben. Und wir, die junge Kirche, das ist die Jugendbewegung der damaligen Zeit. Einen solchen Aufbruch bräuchten wir heute auch. Am 28. April 1938 schreibt er in sein Tagebuch, da möchte ich täglich lauter beten, Herr, schlag dazwischen, trommle uns so lange auf das Dach unserer Ekklesia, das heißt Kirche, noch weiterhin dormians schlafend, heißt das, bis wir wirklich wieder in Leid und Not reif zur großen Völkerkirche. Herr, schenk uns weitschauende große Führer, Apostel, Menschen mit einer Glut und sende Gewalt. Auch das ein Wunsch, der ja heute ganz genauso da ist oder da sein sollte jedenfalls. Vermutlich würde Kalaisner heute erst recht zu beten, wo er erkannt hätte, dass es heute mit der Volkskirche eben zu Ende ist und wir eine Bekenntniskirche brauchen, in der jeder Einzelne nicht aus Tradition und Gewohnheit als Christ lebt, sondern aus persönlichem Bekenntnis. Das wird ja heute schon von den Firmlingen gefordert. Vielleicht sind sie in der Regel noch etwas zu jung dazu, Sie sollen nämlich in der Firmung sozusagen ratifizieren, was Eltern und Paten in der Taufe für sie grundgelegt haben. Selbst evangelische Pastöre haben das dann so gelöst, das Problem, dass sie gar nicht getauft haben, sondern gesagt haben, dann sollen die sich später selbst entscheiden, wie sie leben wollen. Erstaunlich für mich jedenfalls ist, dass Karl Leisner bereits 1939 schrieb, und zwar am 30. Januar. Meine Seele verkümmert, und sie sollte doch aufblühen zum Herrn in Glaube und Liebe. Manchmal möchte ich schreien wie ein wundes Tier, aufschreien vor, ja, ich weiß selbst nicht. Ich will Gott dienen und sein Reich bauen. Das hat er mich gerufen. Ich möchte wie Timotheus mit Paulus ziehen. Timotheus war ein junger Mann wohl, den Paulus mit auf Missionsreisen nahm. Aber heute, jetzt, dieser Bürokratismus, Herrgott, verzeih mir, aber ich leide entsetzlich unter dem Gedanken, dass man die Welt entflammen soll, als solch erbärmliches Rädchen in einem fein ausgeklügelten Mechanismus. Ich könnte nicht kaputt gehen an diesem Klerikalismus, oder wie man dies nennen soll. In diesem Stehkragenformat, eingepresst in diese Formen. Keiner hat das Recht, heute mittelmäßig zu sein, so sagt der große Papst Pius XI. Ist gemeint, den Karl Leisner sehr verehrt hat. Ach Gott, ich möchte fliehen ins Gebirge mit Chrysostomus und Zwiesprache halten mit euch, ihr tragenden Zeugen seiner Herrlichkeit und mit dem stillen Himmel. Dann würde ich ja vielleicht auch das Geheimnis der Sacra Hierarchia Ecclesiae, das heißt der heiligen Hierarchie der Kirche, verstehen. Das leibgebundene, abgestufte, stille Sein der Kirche als stilles Wirken der ewigen Güte Gottes. Zeitnah für heute. Unbeschreiblich. 1939, kurz vor der Diakonenweihe, schreibt er in Exerzitien: Herr Gott, ich glaube, ich beuge in Ehrfurcht mein Haupt vor dir, vor Christus, deinem Sohn, unserem Erlöser, und ich wünsche nichts sehnlicher, als mich deiner Kirche in Freiheit, Dankbarkeit und reiner Liebe schenken zu dürfen. Erstens als jungfräulicher Opferpriester, zweitens als glühender, frommer Beter. Sonst habe ich keinerlei Ansprüche mehr hier auf Erden. Erfülle du mir bitte meine tiefsten Herzenssehnsucht, das Flehen meines bedrängten, gefahren und witterten Herzens von Jugend auf. Und das ist der Schlachtruf mit Gott und der heiligen Jungfrau. Er ahnt im März noch nicht nach der Diakonenweihe, dass er in dem Jahr nicht zum Priester geweiht wird, wie es eigentlich damals vorgesehen gewesen wäre. Am 23. September damals wurden die Quatember-Samstage genommen, in dem Fall vor Weihnachten. Ich erwähnte gerade schon Pius XI., den Karl Leisner sehr verehrte, und er hatte ja das Glück gehabt, dass wir ein eigenes Thema vielleicht mal auch eine Audienz in Rom beim Papst zu haben. Unser Bischof Felix Genn hatte das noch gar nicht gehört, konnte das gar nicht glauben, dass so ein junger Student eine Audienz beim Papst kriegt. Aber wie gesagt, das wäre ein eigenes Thema, wie das gelaufen ist. Am 10. Februar 1939 schreibt dann Karl Leisner sofort in sein Tagebuch: Heute Morgen gegen 5.30 Uhr starb unser heiliger Vater Pius XI. In Rom. Er schießt segnend von innen. Bis zum letzten Augenblick seines großen Lebens war er klar bei Bewusstsein und Verstand. Ein selbstverständliches Sterben eines großen Christen, Priesters und überragenden Menschen. Der große Pius ist tot. Schwer und wuchtig kündeten um die Mittagsstunden die Totenglocken des katholischen Erdkreises sein Sterben. Wir beteten das Gebet für seine Ruhe, in Gottes ewigem Licht. Er hat den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet. 17 Jahre hat er die höchste Würde und schwerste Bürde in der Kirche Christi getragen. Vom 6.2.1922 bis zum 10.2.1939 in der Früh. Sein Pontifikat ist eines der größten und reichsten, der bedrängtesten und siegreichsten der Kirchengeschichte. Der große Pius erlebe. In Gott möge er den ewigen Frieden finden, den er getreu seinem Wahlspruch Pax Christi in Regno Christi, auf Deutsch Frieden Christi im Reich Gottes Christi, Kirche und Welt in dieser wirren, hasserfüllten, friedenlosen Zeit. später geht auf den Papst zurück und Kalleisner schreibt: Als Teilnahme der Laien am hierarchischen Apostolat der Kirche, seine erfolgreichen neuen Missionsmethoden, auch dazu hat er Enzykliken geschrieben, seine Sorge um Jugend, Familie und Priestertum, sein weltweiter Blick, seine Sorge um Deutschland, seine prophetische Sorge. Großer Pius, du bist tot, lass mich deinem Beispiel folgen, segne mich vom Himmel her, erflehe mir Christi Gnade zum Priestertum, du großer, heiliger Papst und Priester unseres Herrn und Heilandes. Noch im KZ Dachau erinnert er sich daran und schreibt dann am 31. Mai 1941 an seinen ehemaligen Kaplan in Kleve: Mein lieber geistlicher Vater, verehrter, hochwürdiger Kaplan, Ferdinand Stegemann heißt dieser Mann, heute vor 5 Jahren durfte ich römische Pfingsten feiern. Die damalige Vigil war einer der schönsten Tage meines Lebens. Kirche und Priestertum erlebte ich nie so begeistert. Das war eben dieser Besuch in Rom mit der Audienz beim Papst und dem großen Pfingstgottesdienst. Am 19. Februar 1939 schreibt Kalleisner: Gestern besprach ich mit Ferdi Kolbe, alter Germaniker, jetzt Kollegium Borromeum, über Rom, das Germanicum, Pater Noppel, den Jesuitenorden und seinen General. Was ist gewaltig Großes um die Sendung des Glaubens, um den heiligen Auftrag der Kirche? Welch ein gewaltiger Glaube gehört dazu, Papst zu sein? Welch einer schon, um Priester zu werden? Das ist faktisch einfach unmöglich, allein aus menschlich-politischen Gründen zu verstehen. Dazu kann nur befangenes oder neidiges, boshaftes Denken und Betrachten führen. Und dann 1939, noch ein paar Tage später, am 4. März, der Tag der Lebensweihe, gemeint ist eine Weihe zum Subdiakon, diese Weihe gibt es heute gar nicht mehr, ist in die Geschichte eingegangen. Faktum ist, es ist geschehen. Verbum caro, Wort, Fleisch. Was Gott durch die, und jetzt muss da wohl Liebe stehen, da war Seitenwechsel, hat er ein Wort ausgelassen, dass Gott durch die Liebe Christi in mir als inneren Ruf reifen ließ, das ist Tat geworden. Heute im Ruf der Kirche, der Braut Christi im Heiligen Geiste. Man muss wissen, dass früher bei der Subdiakonenweihe der Zölibat versprochen wurde, was heute bei der Diakonenweihe geschieht. Wie sehr er Kirche vertrat und auch als Person symbolisierte, wird im Arbeitsdienst deutlich. 1937 schreibt er in sein Tagebuch: Im Lager heiße ich allgemein der Pastor. Das war in Sachsen, so sprach er das dann aus. Naja, ich freue mich darüber. Es ergeben sich die interessantesten Gespräche. Traurig, dass die Sachsen eine Ahnung von Christenreligion haben. Bodenlos. Aber trotzdem, es sind alles meine Kameraden. Da kommt das zum Ausdruck, was seine Toleranz ausmacht gegenüber anderen Nationen und auch anderen Konfessionen. Im Lager kämpft er dann für die Möglichkeit, den Gottesdienst zu besuchen und schreibt seinen Mentor Walter Finnenberg am 24. April 1937: Auch denke ich nach den ersten 4 Wochen Sperrzeit Kirchgangsurlaub zumindest jeden zweiten Sonntag zu erhalten. Und er schreibt dann weiter: Der Tonus Moralis, der moralische Ton unter den Graden, ist sub omnibus canonibus, unter allen, unter aller Sau, könnte man fast sagen. Aber es gibt auch einige feine Kerle unter den allgemeinen Schlamm, den ich in solcher Niedrigkeit und Verbreitung nicht für möglich gehalten hätte. Was entbehren doch diese armen Kerls? Sie haben ja oft eine derart katastrophale Erziehung erhalten. Im Protestantismus Sachsens hat es doch gar flau gegangen. So Mischung zwischen Himbeerwasser-Christentum und Katholikenhetze. Die Vorurteile und Gräuelmärchen über die Kirche sind oft direkt zum Kranklachen, wenn es nicht so ernst wäre. Aber es gibt auch Suchende darunter und das macht froh. Er selbst, Kalleisner, betrachtet sich auch als Suchender. Und er schreibt dann am 28. Juni: Zurzeit lese ich die Apostelgeschichte, die Geschichte der jungen, aufbrechenden Kirche, welches Leben der jungen Kraft aus Christus Nachfolge, Gnade und Lieben. Jetzt überschlage ich mal etwas. Wenn wir nachher noch Zeit haben, könnte ich das noch nachholen. wiederholen. Aber etwas ist noch interessant, dass beim Bodenpersonal der Kirche Kalaisner sehr kräftig unterschied zwischen den jungen Kaplänen und den Pasteuren, die in der Regel ihr 25-jähriges Priesterjubiläum schon hinter sich hatten. Und vor allem die Kapläne waren ihm auch Vorbild auf dem Weg zum Priestertum. Heute gibt es nur noch wenige Neupriester und die sind dann auch älter und wollen auch schon gar keine Jugendarbeit mehr machen. Wie sollen da Jungen auf die Idee kommen, Priester zu werden? In der Familie Gleisner ist eine Geschichte überliefert, mit der ich dann hier dann erstmal einhaken will. Die Nichte überliefert das, die Familie hat zugestimmt, dass ich das auch wissen darf. Als sein Jungscharführer hatte Gleisner eine Begegnung mit Bischof Clemens August Graf von Galen, bei der er Kritik an Pasteuren übte. Gleisners Nichte, Monika Kaiser-Haas, formulierte dazu folgende Überlieferung aus der Familie. Als Gleisner war in seiner Eigenschaft als Diözesan Jungscharführer beim Herrn Bischof von Galen, in dem Gespräch mit ihm beschwerte er sich über die konservativen Pasteure, was die Jugendarbeit betrifft. Bischof von Galen antwortete ihm, ich kann sie doch nicht alle umbringen. Inhalt und Form. Was Gleisner heute leben würde, wäre ihm sicherlich der Inhalt wichtiger als die Form. Wir hörten von seiner Beziehung zu Gott schon vor allen Dingen, als ich über das Gebet gesprochen habe. Denn die Beziehung zu Gott benötigt eine Form, um gepflegt zu werden. Ich fand sie in der katholischen Kirche, wie sie ist, in der ich hineingewachsen bin. Ich bräuchte keine Konversion. Ich empfinde, wie eine griechische Figur, etwas mit Standbein und Spielbein. Mit meinem Standbein stehe ich in der Kirche, mit meinem Spielbein möchte ich frei sein. Ich habe vieles außerhalb der Kirche entdeckt, was in der Kirche auch gilt, aber nur verschüttet ist und weniger lebendig ist. Und wenn wir gleich noch Zeit haben, könnte ich auch dazu noch ein Beispiel bringen. Aber jetzt will ich erstmal hier Schluss machen, dass auch eine Möglichkeit ist für ein Gespräch.
Radio Horeb, die Sendung Spiritualität, geht heute um den seligen Karl Leisner, seine Beziehung zur Kirche. Spiritual Hans-Karl Seeger, der Altpräsident des internationalen Karl-Leisner-Kreises, ist bei uns zu Gast. Die erste Anruferin ist Frau Fechler aus Ankum. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Kohl und Herr Prelat Seeger. Ja, ich frage mich nur manchmal, jetzt hört man bei Radio Horeb wieder was über Karl Leisner, aber dann, wo hören die Jugendlichen zum Beispiel in den Pfarrgemeinden etwas darüber? Eigentlich müsste man doch da vielleicht auch, wir haben ja die Seligsprechung der Lübecker Kapläne hier oben gefeiert. Da gab es dann Bilder, da gab es auch schöne Texte und auch. Aber man könnte doch eigentlich es gibt ja auch ein Bild von Karl Leisner. Wenn man die zum Beispiel in diesen Vorräumen der Kirchen, die manchmal doch ein bisschen kahl sind, vielleicht nicht da unten in Bayern, dass man da doch solche Priester gestalten, auch diese Jungen, die da so wirklich ganz das gelebt haben und angestrebt haben, dass man die da auch im Bild und im kurzen Text darunter auch mal aufhängt, dass sie wirklich lebendig, dass sie wirklich auch vor Augen geführt werden. Denn das hier bei Radio Horeb, ja, wir sind ja Hörer und wir kennen auch, wir haben auch davon schon eher gehört. Ja, das war es eigentlich.
Mhm. Also die Verbreitung von Zeugen sozusagen, Zeitzeugen für Jugendliche. Mir fällt gerade ein, bei der Vigil in Freiburg, als Papst Benedikt da war mit den Jugendlichen, da wurde eigentlich genau das gemacht, dass verschiedene Zeugen, Heilige, Selige, einfach christliche Zeugen vorgestellt werden. Haben Sie an sowas zum Beispiel auch gedacht? Oder Herr Spiritual?
Ja, also was an dem Personal der Pfarrei liegt, ob die solches Material, was sie an unserer Geschäftsstelle bestellen könnten, auch sich bestellen und da auslegen oder bei bestimmten Gelegenheiten verteilen. Zum Beispiel unser Weihbischof Jansen am Niederrhein hat auf Firmenreisen die Andenkenbildchen von Karl Leisner hergestaltet. Das ist schon eine Möglichkeit, nur muss es dann die Vermittler auch geben. Material ist genug da.
Mhm. Gibt es was Sie besonders empfehlen, was auf Jugendliche oder junge Menschen besonders gemünzt ist? Was könnte man da für Karl Leisner empfehlen?
Also dieser Leporello, ist sowas, wo mit kleinen Bildchen und kleinem Text etwas über sein Leben gestaltet ist. Und ich möchte nicht für mich Werbung machen, aber meine die Biografie Visionär Europas, das in der Topos-Reihe erschienen ist, gar nicht so teuer, das wäre auch was für Jugendliche zu lesen. Das muss ja nicht eine Doktorarbeit sein, das müssen ja nicht 4000 Seiten Lebenschronik sein, sondern wo zusammengefasst ist, wie sein Leben verlaufen ist und herausgestellt wird, wie er als Mensch gelebt hat in Bezug zu allen möglichen Sachen, also auch als Europäer. Wie gesagt, das Wort Europa hat man damals noch kaum in den Mund genommen. Oder auch als Freund der Frauen. Er war sehr angetan von schönen Mädchen, deswegen war es ihm auch so schwer, darauf zu verzichten.
Gibt es sein, er ist doch beerdigt in Xanten, oder habe ich das jetzt falsch im Kopf?
Nein, er ist ursprünglich nach seinem Tod von Planegg aus nach Kleve gebracht worden. Und das hängt dann zusammen mit dieser Aktion, wo auch der Kalaschnikow entstanden ist. Und Pax Christi, die Krypta in Dom, die neu nach der Zerstörung erweitert wurde, dafür sorgte, dass auch neuzeitliche Märtyrer dort begraben wurden, nachdem die Märtyrer des 4. Jahrhunderts da immer schon begraben lagen. Und 1966 ist Kalaschnikow dann in Xanten beerdigt worden.
Mhm. Gibt es da auch so eine Ausstellung, wo Hinterlassenschaften von ihm sind?
Ja, wir haben ja gerade voriges Jahr begonnen, ein Archiv in Xanten zu errichten. Und die Verantwortlichen des Archivs waren jetzt auch hier, haben Material geholt, die Tagebücher sind jetzt da, dass da eine große Ausstellung geplant ist, wo auch der Messgewand gezeigt wird und das, was er sonst an Gegenständen als Priester verwendet hat, Kelch zum Beispiel, obwohl der Kelch, der als Primitzkelch ausgegeben wurde, nicht historisch echt ist. Also der Kelch ist schon echt, aber den hat Kalaschnikow erst im Januar 1945 bekommen. Er muss mit einem anderen Kelch zelebriert haben. Aber das Material macht es ja nicht, sondern alleine, dass durch den Kelch man vor Augen hat, er hat nur eine einzige Messe gefeiert, das war die erste und die letzte. Und er schreibt dann selbst nachher, dass er bei der Wandlung ganz ergriffen war, als wenn er schon im Himmel gewesen wäre.
Hm. Ja, die Zeit ist um. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Karl Leisner, seine Beziehung zur Kirche. Viele Zitate haben wir gehört. Da sind sicher noch Schätze verborgen in diesen ganzen Schriften, die man noch heben kann.
Ja.
Schön, dass Sie daran mitarbeiten. Für alle, die gern diese Sendung bestellen möchten oder auch die vergangenen dieser Reihe, das ist natürlich möglich. Beim CD-Dienst von Radio Horeb 08328 921 120 ist die Telefonnummer. Oder auch auf unserer Internetseite finden Sie das Podcast- und Download-Angebot www.horeb.org. Auch der internationale Karl-Leisner-Kreis hat eine Homepage, eine Internetseite, da ist sicher auch einmal interessant drauf zu klicken und sich das Ganze anzuschauen. Herr Spiritual, dürfen wir Sie zum Schluss noch um den Segen bitten?
Ja, der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache des seligen Karl Leisner segne euch der barmherzige und allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Lobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke und alles Gute nach Billerbeck.
Danke, gleichfalls.
Danke und auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.